Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ich begrüße jetzt den Josef Donhauser bei mir. Er zählt zu den erfolgreichsten Gastronomieunternehmen Österreichs. Mit der Don Group hat ein Unternehmen aus dem Boden gestampft, das heute weit über klassische Gastronomie hinausgeht. Von Rail Catering über Airport Lounges bis hin zu Großveranstaltungen und Hospitality-Konzepten. Was in der elterlichen Konditorei in Kirchberg am Wechsel begonnen hat, entwickelt er sich zu Österreichs größten privat geführten Gastro- und Catering-Unternehmen. Josef Donhauser wurde auch von Rolling Pin 2021 zum Gastronomen des Jahres gewählt. Während viele in der Gastronomie in Tischen, Menüs und Restaurants denken, denkt er seit Jahren in Systemen, Marken, Menschen und Wachstum. Und die Frage, die uns heute begleitet, ist, wie groß darf man denken? Josef, wenn du heute auf die Don Group blickst, gab es da je einen Masterplan oder ist vieles davon auch unterwegs entstanden?
Ganz klar, es gab nie einen Masterplan und es ist alles unterwegs entstanden. Ja, das hätte ich auch gar nicht planen können und es war auch nicht absehbar. Und ich habe dann erst im Nachgang gelernt, wie das im Fachjargon heißt, nämlich das Prinzip von Serendipity. Also das Serendipitätsprinzip, der Weg entsteht im Gehen und im Tun entstehen Dinge, an die man gar nicht gedacht hat. Alle großen, oder nicht alle, aber viele großen Erfindungen wurden so gemacht. Amerika wurde so entdeckt, Penicillin wurde so erfunden, Viagra, Post-it, also da gab es nie einen Masterplan dahinter, sondern im Tun sind großartige Dinge entstanden.
Aber wann war für dich das erste Mal klar, dass aus einem Betrieb ein Großunternehmen werden kann?
Ich glaube, das habe ich nicht mit, das ist irgendwie schleichend passiert. Ich sehe mich auch gar nicht als Großunternehmen. Und ich kriege alle Panik, wenn wir auch intern Strukturen bauen und konzernähnlich ausschauen, weil ich das zutiefst verabscheue. Ich fühle mich nicht als Großunternehmen, ich fühle mich schon gar nicht als Konzern, auch wenn wir viele Mitarbeiter haben, aber ich versuche das Unternehmen noch so zu führen und zu leiten wie eine Boutique.
Wie viele Mitarbeiter hast du inzwischen?
Ja, 2300 ist vielleicht so nach österreichischen Maßstäben und Unternehmensgesetz sozusagen kein Kleinbetrieb mehr und kein Boutique, keine Boutique mehr, aber es fühlt sich doch noch so an. Ja.
Okay, aber es bringt natürlich, wenn man so viele Mitarbeiter hat, natürlich auch eine extreme Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber mit. Wie gehst du damit um? Hast du das auch, ist das auch im Gehen entstanden, dass man das lernt, wie das funktioniert?
Ja, irgendwann ist die Zahl der Mitarbeiter dann, ob das jetzt 1000 oder 2000 oder 5000 sind, im Verantwortungsgefühl gleich. Ich bin mir dessen schon bewusst, aber es ist nicht allgegenwärtig, sodass ich nachts nicht schlafen kann, sondern versuche ohnehin das Beste zu geben. Und wenn das nicht reicht, dann habe ich mir keinen Vorwurf zu machen. Insofern kann ich mit einem Verantwortungsbewusstsein dann ganz gut umgehen.
Aber wenn man jetzt so ein bisschen auf die aktuellen Firmenzahlen auch blickt oder auf die Auftraggeber, wenn man die ÖBB, Airport Lounges und so weiter. Was würdest du in deiner Karriere als den wichtigsten Schritt bezeichnen? Das muss jetzt nicht unbedingt einer der letzten sein, wo du sagst, da habe ich den Coup gelandet. Vielleicht war der auch ganz am Anfang. Was war für dich so ein extrem wichtiger Schritt in deinem Berufsleben?
Ich glaube, da hat es den absolut einzig wichtigen, kann ich da gar nicht nehmen. Da hat es eine Serie an interessanten Erkenntnissen gegeben. die mich zu diesen Entscheidungen gebracht haben, die im Laufe dieses Unternehmerlebens eben entstanden sind. Ich glaube, eines der wichtigen und wesentlichen war ganz zu Beginn meiner Karriere, als ich mir die elterliche Konditorei übernommen habe, die für sich nicht überlebensfähig war. Mhm. Ich hab das übernommen, aber mit meinem Vater, der in Pension gegangen ist, mich hingesetzt hat zu einem Berater und hat gesagt, wie können wir steuerschonend den Betrieb übernehmen. Der Berater hat die Bilanz angeschaut und hat gesagt, was wir uns da steuerschonend übernehmen, schicken Sie das Ganze in Konkurs, das ist unrettbar. Mhm. Ich habe es dann trotzdem gemacht, diese strategisch aussichtslose Position dann trotzdem, genau, ich würde meine Eltern da nicht auf den Schulden sitzen lassen, habe aber dann festgestellt, ich kann diesen Betrieb kostentechnisch nicht sanieren, weil es waren keine Kosten da, sondern der hat einfach keinen Umsatz gehabt. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, und da ist ein bisschen eine Paranoia möglicherweise entstanden, also zu klein zu sein zum Überleben ist etwas Furchtbares. Vielleicht ist daraus der Wunsch nach Größe sehr einprägsam damals schon entstanden. Ich kann es nicht beurteilen. Auf jeden Fall musste ich mir etwas einfallen lassen, dass wir Volumen generieren. Und habe dann begonnen zu liefern, Mehlspeise zu liefern, bin nach Wien gefahren, habe jeden gefragt, ob er nicht irgendwelche Torten brauchen kann. habe mich da auch in die Backstube gestellt und habe gesagt, wie mit einer Stoppuhr und sage, wie lange brauche ich für eine Sachertorte zu machen, wie lange brauche ich für 10 Sachertorten. Und habe in diesen, und jetzt weiß man natürlich auch als Außenstehender, dass man bei größeren Mengen wesentlich billiger produziert und kostenschonender produziert. Aber diese Erkenntnisse, die ich da gewonnen habe, wie stark man skalieren kann, ich habe eine Sachertorte hergenommen, die fertige Rolling, und habe sie glasiert. Mhm. Mit einer, also man muss es mit einer Marilleneinfruchtmarmelade aprikotieren und dann muss man mit einer Sachertortenglasur glasieren. Und für das Ganze habe ich 11 Minuten gebraucht, nämlich die Glasur aufwärmen, die Marmelade herrichten, einstreichen, und ich bin ein sehr schneller Arbeiter grundsätzlich. 11 Minuten gebraucht, okay. Und dann habe ich mir 10 Torten nebeneinander hingestellt. Und was glaubst du, wie lange habe ich gebraucht?
Vielleicht doppelt so lang.
13 Minuten. Doppelt hätte ich auch getippt. Nein, 13 Minuten. Und das ist eine kleine Erkenntnis für die Menschheit, aber für mich war es eine relativ große. Vielleicht hat mich das auch angetrieben, zu skalieren und größer zu werden. Ist eines von vielen Wegen und Erkenntnissen am Weg dorthin. Ja. Mhm.
Hey, kann ich dich kurz unterbrechen? Wenn du Gastro-Podcasts liebst, könnte das hier interessant für dich sein. Bestimmt kennst du das. Du hast echt einiges in der Gastronomie gerockt, kennst den Alltag und weißt, worauf es ankommt. Aber du merkst, da geht noch mehr. Mit der Weiterbildung zum Gastronomiebetriebswirt am IST-Studieninstitut holst du dir das Wissen und den Titel für deinen nächsten Karrierestep. Flexibel neben dem Job. Das Beste? In den Shownotes findest du einen speziellen Anmeldelink, mit dem du dir 10% Rabatt sichern kannst. Einfach den Code GBW10 eingeben und anmelden.
Jetzt hast du aber eben gesagt, du willst diesen Betrieb retten und schaust einmal, wie das funktioniert. Das ist auch eine Entscheidung, die aber natürlich auch einen unternehmerischen Mut verlangt.
Also in dieser Station braucht es dann keinen Mut mehr, sondern, weil Da habe ich ihn ja schon übernommen. der Mut war davor, aber das würde ich eher noch in einen jugendlichen Leichtsinn kategorisieren und nicht als Mut betiteln, dass ich in den Betrieb eingestiegen bin. Mut braucht man im Unternehmerleben definitiv. In diesem Fall war es aber vielleicht sogar leichter, nichts verlieren zu können, weil ich habe nicht mit Null gestartet, sondern eigentlich mit Minus und mehr wie schief gehen, also weniger wie nichts werde ich nicht haben. Also es, da hat es eher, das war eher sozusagen ein Vorteil gegenüber anderen Unternehmern, die vielleicht in ein Unternehmen eingestiegen sind, in ein Familienunternehmen eingestiegen sind, die in erfolgreiche Familienunternehmen eingestiegen sind, die sehr wohl etwas zu verlieren hatten. Und da hätte sicher mein beruflicher, unternehmerischer Lebensweg komplett anders ausgesehen. So konnte ich sogar Energien freisetzen, mich aus dieser Lage irgendwie zu befreien, und das sind enorme Energien, die da entstehen können. Wesentlich mehr, als wenn man sich in ein gemachtes Nest sozusagen setzt.
Sagst du auch, dass es eigentlich für den Erfolg fast wichtiger ist, ein richtiges Mindset zu haben als Kapital?
Definitiv, also 100%. Ja. Aus eigener Erfahrung erlebt,
Wenn man jetzt... du hast das ja schon mal gemacht, also du bist ja diesen Weg gegangen. Hast auch eine Idee gehabt, wie du es angehen möchtest. Wie erkennst du heute, funktioniert eine Idee oder funktioniert sie nicht? Hast du da einen Riecher entwickelt, auch durch deine, im Verlauf der Jahre? Kannst du eine gute Idee von einer schlechten Idee unterscheiden, sagen wir es oft?
Das versuchen wir täglich. Gelingt es uns immer? Nein. Vielleicht haben wir eine gewisse Routine entwickelt, aber am Ende eines Wirtschaftsjahres muss man halt schauen, dass man mehr Bälle in den Korb geschossen hat als daneben. Aber eine Korbsicherheit traue ich uns noch nicht zu. Und es gibt am Weg eines Konzepts, einer Idee, so viele lose Enden, um das zu 100% vorhersagen zu können. Ja, wir haben viele Erfahrungen entwickelt, wir können einiges abfedern, aber gerade so wirklich außergewöhnliche Dinge, wenn man so etwas entstehen lassen will, und das wollen wir immer wieder, und das macht dann so richtig Spaß, da muss man sich aus den vorhandenen Fahrwassern immer hinausbegeben und dann ist das erlebte Risiko natürlich schon hoch.
Ja, aber in einem Unternehmen, das so groß ist, kann man da überhaupt noch mit dem Bauch entscheiden oder entscheidet man da nur rational nach Zahlen?
Ich glaube, bei mir ist noch immer, mein Finanzvorstand sagt wahrscheinlich zu viel, aber doch viel Bauchgefühl dabei. Ja. Ich muss mich schon emotionalisieren, das Ding. Eine reine Rechenmaschine findet keine Gefolgschaft, glaube ich, so leicht. Es muss schon ein Spaß machen.
Was war die letzte Bauchentscheidung, die deinen Finanzchef zu Weißgut gebracht hat?
Die letzte passiert, glaube ich, eh laufend. Aber gerade unser letzter sehr großer Auftrag, den wir gewonnen haben, das sind die Übernahme der sämtlicher Premium-Launches für die Swiss in Zürich und Genf. Das sind 12 Premium-Launches in einem sehr, sehr hohen Qualitätssegment, wo wir nicht nur erstmalig sozusagen Cross-Border, erstmalig stimmt auch nicht, wir waren ja schon, aber zumindest in der Schweiz gelandet sind und sich dort mit den größten Ketterern der Welt messen mussten und gesehen haben, dass wir das hier bestehen können, und das nicht mit einem Zahlenwerk, sondern weil wir ehrlich, intrinsisch motiviert sind und in diesem Fall waren, aber in diesem Fall auch noch immer sind, dem Auftraggeber ein super tolles Produkt zu bauen. Und das baue ich nicht mit der Excel-Liste, sondern immer mit einer Emotion und mit einer ordentlichen Absicht, die Welt unseres Auftraggebers und seiner Kunden besser zu machen. Und am Weg dorthin streicht man halt immer wieder die Excel-Liste und die Margen zusammen, bis am Ende dann halt nichts mehr überbleibt, aber macht man es halt trotzdem, weil es einfach emotionalisiert und weil man es einfach tun will.
Ja. Aber ist das zum Beispiel das letzte Gespräch, das du mit denen geführt hast, ist das etwas, das sich vorher in der Nacht vorher schlecht schlafen lässt? Gibt es da noch immer diese ein bisschen diese Nervosität oder diese auch eine Art der Emotion, bevor es zu so einer Entscheidung kommt?
Oder ist es schon täglich? Diese Routine, diese Abgebrühtheit habe ich noch nicht. Da sorgen auch Gott sei Dank in meinem Umfeld und sehr viele dafür, dass das nicht passiert. Ja, natürlich, weil so große Aufträge noch dazu im Ausland sind immer eine Gefahr, wenn man sich, dass man da komplett fehlt und dann setzt man ja auch sein vorhandenes Geschäft aufs Spiel. Mhm. Aber es sind ganz bewusste Entscheidungen zu sagen, ja, wir übernehmen, wenn wir den Zuschlag haben, okay, es macht uns Freude, Spaß, wir können das, wir wollen das, dann verzichtet man oder verzichten wir auch auf Margen. Und wenn wir dann begonnen haben, und in dem Fall war es so, dass wir mit 1. Oktober letzten Jahres über Nacht übernommen haben und den sehr hohen Qualitätsstandard, den es schon gegeben hat, mit der Gästeumfrage, die dann laufend gemacht wird, noch einmal um 14 Prozentpunkte steigern konnten, haben wir sehr bewusst auch Geld hineingeworfen und zu sagen, ja, diese Ramp-Up-Kosten zahlen wir, das nehmen wir auf unsere Kappe, weil wir unseren Auftraggeber nicht enttäuschen wollen und seine Gäste nicht enttäuschen wollen und weil wir ihm zeigen wollen, dass wir es können und ihm sozusagen auch einen Mehrwert tatsächlich liefern wollen. Zahlt uns diese Ramp-Up-Kosten jemand? Nein, zahlt uns niemand. Aber das sind Punkte, die ich mit meinem Finanzvorstand ordentlich ausfechten muss.
Aber
es ist eine bewusste Entscheidung.
Es heißt ja oft, ein Unternehmen muss behutsam wachsen und nicht zu schnell. Ist es tatsächlich so? Ich meine, wenn ihr seid jetzt in der Schweiz, ich nehme nicht an, dass ihr sagt, so, jetzt ist es wunderbar, mehr wollen wir gar nicht, jetzt lassen wir es einmal so, vielleicht in 10 Jahren noch was dazu. Ist dieses behutsame Wachstum etwas, das zwar super klingt, aber in Wahrheit in den Köpfen gar nicht da ist, wenn man sich denkt, das ist ja für uns auch jetzt irgendwie ein Startpunkt, mal über die Grenze hinauszugehen und schauen wir mal, was da kommt.
Also was in den Lehrbüchern zu einem ordentlichen Unternehmer steht, weiß ich nicht. Ich komme eher aus der Werkbank als aus der Schulbank. Aber ich glaube, das kann man auch so nicht diagnostizieren, was ist ein Wachstum oder nicht. Ich habe es tatsächlich erlebt, ein überhitztes Wachstum zu haben, das gefährlich war. Das gibt's schon, habe ich erlebt. Wir wachsen seit 2012 mit einem CAGR von 35%. Das heißt, wir verdoppeln uns alle 3 Jahre. Das ist eine permanente im Schnitt über die letzten 14 Jahre. Das ist jetzt für die Organisation fast so ein permanenter Startup-Mentalität, weil kaum hat man Strukturen nachgezogen, passen die nicht mehr, weil die nächste Größenordnung schon wieder da ist. Und dazwischen waren halt auch Jahre, wo wir um 150% oder 200% mhm. gewachsen sind. Und wenn dann, und das war genau, also 18, 19, das war genau in einer Phase, die dann noch dazu, die dann, oder Gott sei Dank in Covid mündete, wo wir Verschnaufpause hatten, aber da gibt es ein zu schnelles Wachstum, das die Organisation nicht verdauen kann. Mhm. Ich rede jetzt gar nicht von finanziell und wirtschaftlich, sondern die Organisation muss stabil funktionieren in ihren Stellhebeln.
Du hattest dann die externe Bremse mehr oder weniger durch Covid,
ne? Ich hatte die Chance, dass irgendjemand die Welt angehalten hat und habe im Nachhinein, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen, zu sagen, wir werden jetzt nicht Mitarbeiter abbauen, sondern wir werden qualitativ und quantitativ aufbauen. Mhm. Und das hat mir zu dieser Zeit, glaube ich, das Leben gerettet. Mhm.
Ich bin neugierig. Ist dir der Gedanke an die Weiterbildung zum Gastronomiebetriebswirt im Kopf geblieben? Das ist ein gutes Zeichen. Bestimmt hast du schon länger dieses Gefühl. Ich könnte eigentlich den nächsten Schritt machen. Mit der Weiterbildung am IST verbindest du deine Erfahrung aus der Gastro mit Wissen über Führung, Management und Betriebswirtschaft. Natürlich berufsbegleitend. Über den Link in den Shownotes kannst du dir mit dem Code GBW10 deinen Exklusivrabatt von 10% sichern.
Weil du halt einfach gesagt hast, Covid war für alle schwierig, aber du hast das auch als Chance gesehen, in der Zeit Strukturen zu schaffen, die dir im Nachgang dann helfen. Ne?
Genau, einfach nachzuziehen, die Strukturen. Mhm. Und ja, wenn man glaubt, dass die Welt untergeht, dann kann ich ruhig Mitarbeiter auch aufbauen, aber dann geht es eh unter und dann sind wir also on the long run, we are dead. Das ist aber keiner hat meins. Es ist auch eine Wirtschaftsweisheit. Aber wenn man das nicht glaubt, dann war das auch die richtige Entscheidung. Mhm. Und ja, wenn die Welt untergegangen wäre, war es auch die richtige Entscheidung.
Wie du die Konditorei übernommen hast, hast du da Mitarbeiter gehabt?
Ich glaube, einen Lehrling hatten wir da.
Mhm. Wie hat sich jemand jetzt als 2000 Mitarbeiter, wie funktionierst du als Chef, beziehungsweise das ist ja eine Größenordnung, die man sich ja schwer vorstellen kann, ja? Bist du einer, der die Kontrolle haben muss, der aber auch sagt, ich muss delegieren können und ich will Leute, die das auch können, in meinem Team haben, um eine gewisse Harmonie auch da zu behalten?
Also, ich bin jedenfalls vom Typ her niemand, der gerne und unbedingt auf der Bühne stehen muss und ich würde mir wünschen und würde gerne auch delegieren. Mhm. Aber so ganz laissez-faire schaffe ich es doch nicht. Ich würde dann schon zumindest oberflächlich die Kontrolle, will ich nicht sagen, aber zumindest wissen, ob da jeder richtig abbiegt und ob das Ding nicht in einen sich selbst verwaltenden Konzern abdriftet.
Ja, je größer es wird, desto wichtiger ist es eigentlich auch, dass der Chef die Kontrolle behält, ne? Weil es gibt auch Unternehmen, die groß waren und plötzlich weg vom Fenster sind. Ne?
Ja. Also die. Ja, ja das stimmt, das schafft man dann mit einem Reporting-Berichtswesen, diese faden Themen mit Kennzahlen und so, die weniger emotionalisierend sind. Da kann man nur einen gewissen, also ein Fangnetz so bauen, um Indikationen rascher feststellen zu können. Das haben wir auch gemacht, haben auch viel nachgezogen in dieser Richtung. Aber es bleibt dann noch immer genügend Unsicherheit über mit den Rahmenbedingungen, die wir uns bewegen. Und da könnte ich jetzt gerade in unserer Branche, was wir alles irgendwie, und ich bin kein Ranzer, aber und ein sehr positiver Mensch, aber was uns hier zugemutet wird, ist in Österreich mit Rahmenbedingungen, mit Reglementierungen, mit ich rede von Arbeitsrecht, von Lohnkosten, von den Nicht-Flexibilitäten, mit denen wir konfrontiert sind, mit sehr, relativ vielen starren Strukturen, mit teilweise gewerbebehördlichen Wahnsinnsthemen. Wenn das noch gepaart dazu kommt mit Energiekrise, Inflation, wie wir es erlebt haben, gerade raus aus einer nicht einfachen Zeit von Covid, mit teilweise rechtlicher Willkür, wie man auch bei den Covid-Förderungen auch sehen, das ist ein Thema für sich, aber wir haben in vielen Bereichen nichts bekommen im Vergleich zu der Mehr, dass sich da im Unternehmen bereichert haben und teilweise jetzt beantragte ordentliche Förderungen auch noch zurückgefordert werden. Also auf was sollen wir uns da verlassen? Heißt, die Rahmenbedingungen machen es uns ohnehin nicht leicht, auch wenn man die internen Hausaufgaben gemacht hat, Fangnetze zu stricken, KPIs zu bauen, auf unsichere Zeiten vorbereitet zu sein. Wir haben darüber hinaus auch noch viel zu tun. Und wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hat, dann wird es genau in diesen Zeiten für die Unternehmen fast unmöglich, da erfolgreich durchzugehen.
Wir haben jetzt schon relativ viel darüber gehört, wie sich Gastronomie verändert hat in den letzten Jahren. Wie hat sich denn das Catering verändert in den letzten Jahren?
Da müsste man auch noch, erstens einmal, Gastronomie ist nicht Gastronomie und Catering ist nicht Catering, müsste man eingrenzen, welches Catering genau du meinst. Wir haben, unser Hauptschwerpunkt ist das Business Catering oder Contract Catering. Also wo wir Long-Term-Contracts mit Institutionen wie Railways, Airlines, Flughäfen, Messe-Kongresshäuser, Sportstadien, Kulturbetriebe eingehen. Und selbst in diesen Segmenten gibt's wieder Unterschiede. Und dann gibt es noch das klassische Event-Catering, das sozusagen der Zuhörer wahrscheinlich am ersten unter Catering versteht, das sind Veranstaltungs-Caterings. Auch da ist die Bandbreite riesig, von Private Catering, vom Geburtstag und von der Hochzeit weg bis zu Corporate Events und Großveranstaltungen. Und also einen klaren Trend traue ich mir hier nicht zu sagen. Aber tendenziell laufend, qualitativ steigend und immer besser werdend. Also aber das ist wahrscheinlich in jeder Industrie so, eine immer bessere Qualität zu einem immer günstigeren Preis zu liefern. Und das ist wenn ich so groß ober über alles stülpe, dann wird das am ehesten zutreffen.
Gibt es irgendeinen Traum, den du dir als Unternehmer noch erfüllen würdest, gerne?
Der Weg entsteht im Gehen. Der Weg ist das Ziel, kann man auch so sagen. Ich bin so sehr glücklich im Tun und freue mich, wenn am Weg dorthin spannende neue Themen auftauchen. Das ist das übergeordnete Ziel, könnte ich jetzt nicht definieren. Ne?
Okay. Vielen Dank, du musstest mit mir noch einen kleinen Word-Rap machen. Okay. Kurze Frage, kurze Antwort. Was macht mehr Stress, 20 Gäste oder 20.000?
20.
Bauchgefühl oder Excel-Liste?
Bauchgefühl.
Der größere Adrenalinkick, der erste Auftrag oder die größte Ausschreibung?
Erster Auftrag.
Ja. Wann hast du zuletzt etwas gemacht, das nicht im Kalender stand?
Ich weiß es nicht. Gestern. Nein, ich bin nämlich grundsätzlich eher gerne spontan und nicht so organisiert, aber es passiert dann doch nicht sehr oft.
Kannst du bei einer Veranstaltung einfach nur Gast sein?
Nein.
Was war größer, dein Mut oder dein Wahnsinn beim Gründen?
Der Wahnsinn.
Ja, ich danke dir vielmals für das Gespräch.
Vielen Dank.
Hat mich sehr gefreut.
Ja, Freude war ganz auf meiner Seite. Danke.